betroffen waren über ihre Sünden, die an diesen Messias geglaubt haben, die ließen sich am selben Tag noch taufen und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Amen. So, du denkst, wie machen die das in Israel? 3000 Taufen in Jerusalem. Ist ja kein Jordan, kein See, nichts in der Nähe. Nee, du hast in Jerusalem gibt es so viele Mikwen. Das sind solche rituellen Tauchbäder. Die sind ungefähr 1,60 Meter, 1,80 Meter tief. Und da geht man über verschiedene Stufen rein, sind aus Fels gehauen oder gemauert, weil die Juden viele rituelle Bäder durchführen, bevor sie bestimmte Dinge tun. Und da waren so viele verteilt in Jerusalem, sodass die 120, die im Heiligen Geist gefüllt waren, den ganzen Tag zu tun hatten, die 3000 zu taufen. Amen. So, und die wurden zur Gemeinde hinzugetan. Und plötzlich hattest du in Jerusalem, einen Tag nach Pfingsten, hattest du plötzlich eine Gemeinde von 3120 Leuten. Stell dir das mal vor. Ne? Plötzlich kommt 3000 ja dazu. Was machst du mit denen? Ja, die wurden von den Aposteln genauso in den Grundlagen unterwiesen. Amen. So dass sie diese Grundlagen wieder anderen weitergeben konnten. Deswegen ist es wichtig, sich immer mal mit diesen Grundlagen zu beschäftigen. Und dann lesen wir im Vers 42, Apostelgeschichte 2. Und diese 3120, diese blieben beständig. Das Wort, die Betonung liegt auf beständig. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft untereinander, im Abendmahl, also Brechen des Brotes. Das war damals so, dass man sich zum gemeinsamen Essen getroffen hat. Und am Beginn, es ist bei den Juden ist so ein Brauch, oder ist so üblich, dass man vor dem Abendessen das Brot bricht und das verteilt und dann den Kelch rumreicht und dann anschließend gemeinsam isst. Das war bei ihnen das Herrenmahl oder Abendmahl. Sie blieben beständig in diesem Ding und sogar täglich kamen sie da zusammen. Und sie blieben alle Zeit in den Gebeten. So. Aber wir machen es halt mal ganz einfach. Wir beginnen mit der Grundlagenlehre, dem ersten Stuhlbein heute. Ich versuche das mal einfach und verständlich rüberzubringen, sodass auch die Teenager das verstehen können. Denn das Wort Gottes ist überhaupt nicht kompliziert. Und wenn es Fragen gibt, auch in den Abenden, bitte nicht während ich spreche, sondern hinterher haben wir genug Möglichkeiten, darüber zu sprechen, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. So. Dann beginnen wir mit dem ersten, und zwar die Umkehr und Buße. Und dann könnt ihr schon mal groß drüber schreiben, Hebräer 6, Vers 1 bis 3. Und dort hast du die Grundlagenlehren aufgelistet, die die Apostel gepredigt haben. Weil, was hatte ich vorhin gesagt, diese 3120, die Gemeinde, sie blieben beständig erstens in der Lehre der Apostel. Und die Lehre der Apostel beginnt immer mit den Grundlagen. Ein Apostel legt immer Grundlagen. Er baut ein Fundament, wo die Gläubigen drauf aufbauen können. So lesen wir hier in Hebräer 6, Vers 1 bis 3, die Grundlagen, die Paulus gepredigt hat. Und Paulus hat dieselben Grundlagen gepredigt wie Petrus, Johannes, Andreas und Matthäus, wie sie alle hießen damals. Ne? So, und hier sagt Paulus in Hebräer 6, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht noch einmal den Grund legen, hier redet er von den grundlegenden Dingen, mit der Buße von den toten Werken, ne, das erste Stuhlbein, dem Glauben an Gott, das zweite, und dann steht hier etwas, die Lehre von den Taufen oder die Lehre von den Waschungen. So, und da hast du die Wassertaufe und die Geistestaufe dabei. Das sind so die vier ersten grundlegenden Dinge, die auch damals die Apostel überall gepredigt haben. Dann geht es weiter mit der Lehre der Handauflegung. Das werden wir mal rauslassen. Aber dann die Totenauferstehung und das ewige Gericht. Und das bildet diesen Rahmen der Grundlagen. So hast du von den Anfängen schon den Blick nach vorn zur Auferstehung der Toten und das letzte Gericht. Weil jeder Christ, der sich bekehrt, muss wissen, es kommt der Tag der Auferstehung der Toten. Da haben wir die große Hoffnung, dass wir daran teilhaben können, wenn Jesus zurückkehrt. Und darüber müssen wir genau auch grundlegend belehrt sein, damit die Hoffnung in uns zunimmt. Und wir müssen genauso wissen über das ewige, das letzte Gericht. Weil jeder Mensch muss mal vor seinem Schöpfer stehen oder wir als Christen vor Jesus und müssen mal Rechenschaft ablegen über das, was wir in unserem Leben getan haben. Deswegen brauchen wir auch eine grundlegende Belehrung aus dem Wort Gottes. Was kommt denn tatsächlich auf uns drauf zu, wenn wir eines Tages vor unserem Schöpfer stehen? So. Also die vier Stuhlbeine, die Grundlagen und dann das Vorausschauen auf die Auferstehung und das ewige Gericht. Und das, ich habe das nochmal erweitert, den Grundlagenkurs dann mit Identität in Christus, wie wichtig das ist, weil wir wissen, wer wir in Christus sind. Aber sonst machen wir eigentlich hier in der Regel nur das als Grundlagenlehre. Ich habe früher mal angefangen, vor 16 Jahren mit Grundlagenlehren. Da habe ich gedacht, das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und das ist noch wichtig. Das waren dann am Ende 13 Einheiten und das war dann doch zu viel. Und so ist das überschaubar und dann ist es besser, man nimmt das hier, wie die Apostel es gelehrt haben und geht dort in die Tiefe rein. Weil ein Fundamentbau hat immer etwas damit zu tun, dass man tief gräbt, bis man auf sicheren Grund stößt, die Baugrube sichert, das Fundament unten legt und dann kann man aufbauen. Amen. Und so geht es mir darum, da lieber gezielt diese einzelnen Einheiten durchzunehmen, aber jede einzelne tief, damit wir richtig gegründet sind. Amen. So, und das Fundament gibt es nur ein einziges, was gelegt werden kann. Und wenn wir über Grundlagen, Fundamente reden, gibt es nur eins und das ist Jesus selbst. Und so schreibt Paulus hier in 1. Korinther 3, Vers 10 und 11 über seinen eigenen Dienst als Apostel in den verschiedenen Gemeinden. Und das sagt er im Vers 10, 1. Korinther 3. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baue darauf. Jeder gebe Acht, wie er darauf baut. So, Paulus hat überall die Grundlagen gelegt und dann sagt er im Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So, und eigentlich, wenn wir über Grundlagen sprechen und wir hören hier von Paulus, dass das Fundament Jesus Christus selbst ist, geht es bei diesen Grundlageneinheiten nicht darum, in erster Linie Informationen zu sammeln, die sich in unserem Verstand abspeichern, sondern es geht in erster Linie darum, dass das Fundament keine Lehre ist, sondern eine Person. Ganz wichtig. Das Fundament ist keine Lehre, sondern eine Person. Jesus Christus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und wir wollen uns mit ihm als Person beschäftigen. Und was ist die Grundlage von Jesus Christus? Das ist das Evangelium, dass wir selbst empfangen haben, wo wir zum Glauben gekommen sind. Und dieses Kernstück des Evangeliums geben wir anderen Menschen weiter. Weil laut Römer 1,16 ist das Evangelium, hat in sich selbst die Kraft, Menschen zu erretten. Gott hat errettende Kraft in das Evangelium hineingelegt. Und was war das Evangelium der Apostel? Ganz simpel. Aber so kraftvoll. Und da steht in 1. Korinther 15, Vers 3 und 4, hier spricht Paulus über die Kernsätze des Evangeliums, was er von Jesus Christus persönlich empfangen hat, weil Jesus ist ihm erschienen in einer Offenbarung, nicht nur auf dem Weg nach Damaskus, sondern auch später. Er hat das Evangelium nicht von Menschen gelernt, sondern von Jesus selbst. Und hier spricht er darüber, was er überall gelehrt hat. Und hier sagt Vers 3, 1. Korinther 15, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass der Messias, also Christus, für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und hier bringt Paulus etwas zusammen, was er dann im Epheser 2 wieder aufgreift, wo er sagt, die Gemeinde ist gegründet auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und das ist genau das, was in diesen zwei Versen drinsteckt. Er sagt hier, das Evangelium beinhaltet den Messias, Jesus Christus. Und Jesus Christus ist eins mit dem Vater. Er ist der Sohn Gottes und er kam und wurde Mensch. Und er starb für unsere Sünden, er wurde begraben und er stand als Menschensohn wieder auf und ging in den Himmel. Ja, das ist das Evangelium. Und das hat in sich Kraft zu erretten und das ist das Fundament. Und hier sagt Paulus, wer Jesus war, dass er starb, dass er begraben wurde und auferstanden. Und dann sagt er, fügt er jedes Mal hinzu, nach den Schriften. Weil all diese Dinge wurden durch die Bibel hindurch von Jesaja an bis Malachi, von den alttestamentischen Propheten, wurde das alles ins Detail bis zu 1000 Jahre vorher von David in den Psalmen wurden all diese Ereignisse, all diese verschiedenen Stationen bis dahingehend, dass schon in den Psalmen 1000 Jahre vor Christus stand, sie haben meine Kleider unter sich zerteilt und über mein Untergewand haben sie das Los geworfen. Was haben die Soldaten gemacht am Kreuz? Genau dasselbe. Und das ist nur ein Ausschnitt von dem, was Jesus praktisch erfüllt hat, was in den alttestamentischen prophetischen Schriften stand. Und oft hat Jesus gesagt, lasst uns die Schriften erfüllen oder das muss geschehen, damit die Schriften erfüllt werden. Selbst den Verrat von Judas hat David in dem Psalm schon prophezeit. Der mit mir das Brot isst, würde ich in die Ferse stechen, oder so ähnlich steht dort im Psalm, dich verraten. So sehen wir diesen Zusammenhang, dass Jesus kam und er ist ja das lebendige Wort und er hat all das erfüllt, was er eigentlich schon durch die Propheten prophezeit hat. Und wir hatten das ja hier zum Ostergottesdienst, hatten wir eine Spalte mit alttestamentlichen Prophetien und auf der anderen Seite, wie sich das alles erfüllt hat. Und deswegen steht die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel, die berichten, was Jesus getan hat, nämlich dass er starb, begraben wurde und auferstand, und auf der Grundlage der alttestamentlichen Propheten, die das alles prophezeit haben im Heiligen Geist. Und sie haben nicht nur das prophezeit, sondern die alttestamentlichen Propheten haben prophezeit, dass Jesus Christus zurückkehrt. Ja, also viele alttestamentliche Propheten sprechen von der Rückkehr des Messias, des zweiten Kommens. So hast du dort diese Einheit und das brauchen auch wir, diesen Zusammenhang zwischen dem Alten und Neuen Testament. Es gibt dort eigentlich keine Trennung, sondern das eine geht in das andere über, beziehungsweise das Neue baut auf das Alte auf und du kannst es nicht trennen. So sehen wir das schon in diesen beiden Versen hier. So, und das Ziel, was Gott eigentlich mit uns hat, können wir uns gleich mal notieren, denn wir müssen eine Vision vor Augen haben. Worauf gehe ich hin? Was hat Gott mit mir vor? Und dass dieses Ziel, was der Vater mit uns hat, ist für jeden Einzelnen dasselbe. Und das steht in Römer 8, Vers 29. Und dort schreibt Paulus, dass Gott uns umgestalten will in das Bild seines Sohnes. Das große Ziel Gottes, die große Vision Gottes für dich und für mich, die wir gläubig sind, ist, dass wir in unserem Leben durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist umgestaltet werden, transformiert in das Bild von Jesus. Also, und dann sagt Paulus sogar, da gibt es nicht mehr, in Christus gibt es nicht mehr Mann und Frau, gibt es nicht mehr Sklave und Freier, gibt es nicht mehr Geschäftsmann und Arbeitnehmer, Sklaven gibt es ja nicht mehr, damals, so steht das hier, dann gibt es nicht mehr Juden noch Griechen, gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden und verschiedenen Nationalitäten, sondern in Christus sind wir alle gleich. Amen. Alle gleich. Weil wir in Christus sind und jeder von uns hat als großes Ziel von Gott mitbekommen, Umgestaltung in das Bild seines eigenen Sohnes. Amen. Weil wir ja zu Gottes Familie gehören. Und er möchte Gott, dass wir alle so charakterlich sind wie sein Sohn. Natürlich sehen wir unterschiedlich aus. Ja? Eine Frau wird immer eine Frau bleiben, auch im Himmel wirst du aussehen und wir auch als Männer. Bloß, dass ich ein paar mehr Haare vielleicht dann habe. Also. Aber sonst sehen wir uns noch ähnlich. Also wir erkennen uns im Himmel wieder, aber in Christus sind wir alle gleich. Gut. So, und die ganzen Einheiten der Grundlagenlehre, die vertiefen eigentlich unser Verständnis von Jesus Christus. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, in unserem Tun, in unserem Alltag, wie wir das umsetzen, das Wort, wird es dann zu unserer persönlichen Erfahrung. So, und das möchte Gott auch für jeden Einzelnen von uns, so wie Petrus mal gefragt wurde von Jesus, was denkst denn du, wer ich bin? Und da sagt Petrus zu ihm, du bist der Messias. Du bist Gottes Sohn, du bist der verheißene Messias Israels und der Nation. Und da sagt Jesus zu ihm, das hat dir kein Mensch offenbart, nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Und diese Offenbarung brauchen wir jeder Einzelne. Du musst in deinem Herzen eine Offenbarung, bedeutet, dass Offenbarung kannst du dich anlernen. Eine Offenbarung wird von Gott geschenkt. Und wer ein offenes Herz hat, dem schenkt Gott die Offenbarung darüber, wer er ist und wer sein Sohn ist. Und ihr Lieben, das beginnt heute hier. Und du hast die ganze Ewigkeit damit zu tun. Gott zu erkennen und Jesus zu erkennen. Sie sind so unfassbar, darum ist er Gott, so unfassbar tief in seinem Wesen, in seinen verschiedenen Charaktereigenschaften, dass die am nächsten dran stehenden geistlichen Wesen im Himmel, ja, diese vier lebendigen Wesen, die so interessant aussehen, ne? Die können nicht anders, als wie die rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig bist du Herr Zebaoth und alle Länder sind voll deiner Ehre. Die kriegen nicht mal ein ganzes Lied zusammen mit verschiedenen Strophen, weil die so erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes, dass die nur Ausruf kennen, heilig, heilig bist du. Amen. Also ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn wir mal im Himmel in diesen Thronsaal rein können und diesen herrlichen Gott gegenüberstehen, in einer gewissen Entfernung sicher, weil wir das nicht aushalten können. Und in seiner Gegenwart stehen, seine Herrlichkeit wahrnehmen und ihn anbeten. Amen. Aber jetzt auf dieser Erde brauchen wir diese Offenbarung von ihm selbst. Und kann ich mal aufschreiben, Johannes 17, Vers 3, ein Vers, der mir sehr gut gefällt. Dort definiert Jesus, was ewiges Leben ist. Ja, hast du dich schon mal gefragt, was ist denn eigentlich ewiges Leben? Und Jesus gibt dir dort eine Antwort, da wärst du nie drauf gekommen, weil das eine geistliche Offenbarung ist. Und dann sagt Jesus hier in Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben. Doppelpunkt. Dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Also wir Menschen, den allein wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Amen. Das ist die Definition vom Sohn Gottes, der das Leben in sich hat, der gekommen ist, um ewiges Leben zu geben. Er erklärt uns das auch, was ewiges Leben ist. Den Vater und ihn selbst zu erkennen. Und jetzt erkennen wir Jesus aus dem Wort heraus, gibt er uns eine Offenbarung, und wir erkennen auch den Vater, den nie ein Mensch sehen kann, und kein Mensch kann in seine Gegenwart kommen, in die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Aber Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also Gott, der Vater, hat sich den Menschen offenbart, nicht nur damals in Israel, sondern uns, die wir das Wort Gottes lesen, offenbart der Heilige Geist den Vater in dem, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie er ist. Amen. Und das ist die verändernde, lebendige, geistliche Kraft des Wortes Gottes. Deswegen sagt Jesus, meine Worte sind Geist und Leben. Sie sind keine leeren Hülsen, die wir mit unserem Verstand aufnehmen und dann downloaden in unsere Datei hier oben und dann irgendwann mal abrufen. Nein, das Wort Gottes geht schon über unseren Verstand, aber es muss in unser Herz hinein, weil nur in unserem Herzen, in unserem Geist, in unserem Inneren ist der Ort, wo wir Offenbarung empfangen. Wir nehmen es mit unseren Ohren heute auf, unser Verstand verarbeitet das Ganze, aber wichtig ist, dass das Wort Gottes in die Herzen hineindringt und dort bringt es Offenbarung. Und deswegen ist es wichtig, sich mit den Sachen nochmal tiefer auseinanderzusetzen und es ist gut, sich das aufzuschreiben. Wir gehen jetzt schrittweise durch, aber das ist so eine Tiefe in den einzelnen Aussagen, du musst dich dann zu Hause damit auseinandersetzen, denn wir wissen das, Fundamentbau braucht lange Zeit. Es ist mühsam, eine Baugrube auszuheben, es ist mühsam, dort unten ein Fundament anzurichten. Und du siehst erstmal lange Zeit nur ein Loch, nichts. Du siehst nichts von dem wunderschönen Gebäude. Aber wenn das unten, der Grund, sicher gelegt ist und man sorgfältig daran arbeitet, kann man ein Gebäude errichten mit mehreren Stockwerken, ohne dass es einstürzt. Amen. So, jetzt kommen, das war die Vorrede, jetzt kommen wir zur ersten Säule, Buße von den toten Werken. Buße oder Umkehr ist die erste Reaktion des Menschen auf den Ruf Gottes. Es ist immer das Erste, wie wir als Geschöpfe, die von dem himmlischen Vater oder von Gott abgefallen sind, sich uns ohne Christus in einem gefallenen Zustand befinden, ist unsere erste Reaktion, wenn Gott uns ruft, Buße und Umkehr. Und es bildet mit dem Glauben eine komplette Einheit. Ja? Und wir hatten das vorhin schon gehört in dem Vers Apostelgeschichte 2,38, wo Petrus das erwähnt, tut Buße und glaubt. Markus 1, Vers 14 und 15, was war die erste Predigt von Jesus? Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Königreich Gottes. Und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die erste Predigt von Jesus. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber vor Jesus gab es den Vorläufer. Die erwähne ich jetzt nur. Und wer war dieser Vorläufer? Johannes der Täufer. Er leitete die Israeliten in die Taufe der Buße. Und was war die Predigt, die erste Predigt von Johannes dem Täufer? Tut Buße. Denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Und was meint er damit? Tut Buße. Kehrt um, bringt eure Herzen in Ordnung. Denn die Königsherrschaft Gottes, das heißt, der Königssohn höchstpersönlich kommt auf diese Erde. Deswegen bereitet eure Herzen, damit ihr ihm begegnen könnt. Das war der Auftrag von Johannes dem Täufer. Und das hat er sehr erfolgreich gemacht, sehr hingegeben. Und Jesus kommt als Königssohn, als Gottessohn und bringt dieselbe Botschaft und sagt, kehrt um und glaubt an die gute Botschaft. Apostelgeschichte 20, 21. Dasselbe haben die Apostel gepredigt, nicht nur der Petrus zu Pfingsten, sondern auch Paulus sein ganzes Leben hindurch. Und wir wissen, dass er in den verschiedenen Nationen von Gott hingesandt wurde. Er hat 3 Missionsreisen gemacht und in den Städten, wo er hinkam, hat er Folgendes gepredigt. Überall. Ob nur in der jetzigen, heutigen Türkei oder Griechenland, Syrien, Antiochia, überall, wo er hinkam, hat er das gepredigt. Bis nach Mazedonien. Und hier steht in Apostelgeschichte 20, 21, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Überall, wo er hinkam, hat er Juden getroffen und Nichtjuden. Und zu beiden hat er dieselbe Botschaft gehabt, nämlich Buße und Umkehr zu Gott und den Glauben an den Messias Jesus Christus. Das war die Grundlage der evangelistischen Botschaft von Paulus und allen anderen Aposteln. So bedeutet Buße eine Abwendung von der Sünde und unserem sündigen Wesen, nicht nur von unseren Tatsünden, unseren Übertretungen, unserer Schuld, sondern auch eine Abwendung von unserem sündhaften Wesen. Beides. Und es bedeutet ein Glauben, eine Hinwendung an Jesus selbst. Buße bedeutet, ich kehre um von meinem jetzigen Lebensstil, drehe mich um und gehe in eine entgegengesetzte Richtung und ich glaube an den, der mich errettet und auf diesem Weg hält. Dann in Apostelgeschichte 17, 30 und 31 ist es ein Gebot von Gott selbst, dass er Buße als Gebot den Menschen gibt. Apostelgeschichte 17, 30, 31. Nun hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. So spricht Paulus hier darüber, dass Gott ein Gebot herausgibt. Er gebietet allen Menschen umzukehren zu ihm, weil er einen Tag festgesetzt hat, in dem er den Erdkreis richten wird. Dann geht Gott noch weiter. Er schenkt Buße. Es ist ein Gnadengeschenk von ihm, dass wir uns nicht selbst erarbeiten können. Wir können es danach ausstrecken, aber die Buße ist ein Gnadengeschenk, was Gott im Herzen eines Menschen bewirkt. Und das steht in Apostelgeschichte 5, Vers 31. Hier spricht er von Jesus. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren oder zu schenken. Also Buße wie Vergebung ist ein Gnadengeschenk von Gott selbst. Es ist wichtig, das zu wissen, weil wir reden dann noch von den Totenwerken. Da gibt es auch ganz abgefahrene, schräge, religiöse Dinge, die versuchen, Buße aus einem religiösen Gefühl heraus, sich selbst zu kasteien oder irgendwas zuzufügen. Buße, echte Buße, ist ein Geschenk von Gott selbst. Haben wir hier gelesen. Und es ist die Güte Gottes, interessanterweise seine Güte, die den Menschen zur Umkehr führt. Es ist nicht seine Strenge, sondern Gott ist ein guter Vater und auch dem abgefallensten Sünder begegnet er mit Güte, damit die Güte Gottes diesen Menschen im Herzen überführt, zur Umkehr bringt und zum Glauben an Jesus, der Sohn des gütigen Vaters ist. Amen. Gott ist gut, sagen wir manchmal so oft. Ne? Aber was beinhaltet das? Die Güte Gottes, dass er gut ist, alle guten Dinge, die er uns schenkt, ob sei es nur Heilung oder Versorgung, all diese Dinge haben ein Ziel, dass sie uns zur Umkehr führen. Immer weiter, weil Umkehr ist ein Prozess, es leitet uns immer zur Umkehr. Und Jesus hat dann auch sehr klare Worte gefunden und darüber werden wir dann ausführlicher sprechen, wenn es um das ewige Gericht geht. Und das sagt er zu den Städten, wo er die meisten Wunder gewirkt hat, zu Kapernaum, Chorazim und Bethsaida, sagt er, meint ihr wohl, ihr werdet bis zum Himmel erhoben, weil ich die meisten Wunderwerke in eurer Mitte getan habe? Nein, weil ihr nicht Buße getan habt, werdet ihr bis in den Hades hinabgestoßen werden. So, also Gott war durch Jesus die ganzen 3,5 Jahre seines Dienstes dabei, die Juden der damaligen Zeit und die Griechen, die ihn hörten, mit Gutem zu überschütten. Jesus heilte jeden, der zu ihm kam. Jeder wurde geheilt. Jeder Dämonisierte wurde befreit. Die Dämonen sind schon ausgefahren, wo Jesus in die Nähe kam. Und auf solche Zeiten gehen wir drauf zu, weil Jesus am Ende der Zeit, bevor er kommt, genau das wieder tun wird, durch jeden Einzelnen von uns, der ihm nachfolgt. Jesus weckte die Toten auf und er predigte die Güte des Vaters, die gute Botschaft des Evangeliums. Aber in Kapernaum, wo er so seine Wohnstätte erwählt hat, da hatten die Menschen nicht Buße, sie bekehrten sich nicht, sondern sie blieben hartnäckig, sie blieben in ihrem Stolz, sie blieben in ihrer Widerspenstigkeit und Ablehnung, Rebellion gegenüber Gott. Und am Ende riefen die Juden versammelt, kreuzige ihn. So. Das war als Einschub. Weil das Wort Gottes ist klar, es ist ein zweischneidiges Schwert. Der eine, ne, das schneidet in die Richtung und schneidet in die andere Richtung. Deswegen muss man beides dort mit reinbringen. Aber jetzt Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr Buße leitet oder zur Herzensumkehr leiten will. Das ist Gottes Güte und Barmherzigkeit. Er möchte uns zu dieser Herzensumkehr führen, indem er uns mit seiner Güte und Liebe und Barmherzigkeit überschüttet. Amen. Es gibt natürlich auch noch super Beispiele, auch im Neuen Testament. Aber leider waren das nicht so die frommen Juden gewesen, die so reagiert haben, wie Gott es sich eigentlich gewünscht hat, sondern das waren Samariter. Ja, so aus diesem Mischvolk. Als er geheilt wurde von seinem Lepra-Krankheit, von seinem Aussatz, kehrte er um, warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und Jesus sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Oder die blutflüssige Frau und andere. Oder der römische Hauptmann. Das war ein Besatzungsoffizier gewesen. Zwei. Und da sagt Jesus, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden, wie bei diesem Römer. Ja. Und Gott schaut das Herz an. Er schaut nicht auf das Äußere, sondern er schaut auf das Herz. Ist das Herz bußfertig? Es ist weich. Es ist formbar. Denn dem Demütigen gibt Gott immer Gnade. Das heißt, Demut bedeutet Demut. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin, ich tue Buße und kehre um von meinem jetzigen Weg und glaube an Jesus. Und dem Demütigen stehen die Himmelstore weit offen und die Gnade fließt darab. Amen. Und Gott hat kein Ansehen der Person. Amen. Er schaut immer das Herz an. Egal aus welchem Hintergrund der Mensch kommt, das Herz ist entscheidend. Weil es geht um Herzensbuße, um Herzensumkehr, nicht um ein religiöses äußeres Werk. Deswegen lass seine Güte an deinem Herzen wirken und sie leitet dich zur Umkehr. Und Gott wirkt, Gott ist in der ganzen Sache eigentlich derjenige, der am Wirken ist. Und wir sind immer diejenigen, die auf ihn reagieren. Und Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus das selbst. Und er sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und womit zieht der Vater den Menschen? Durch den Heiligen Geist. Jesus ist im Himmel, der Vater regiert im Himmel und hat seinen Geist auf die Erde gesandt. Und der Heilige Geist zieht den Menschen. Der Heilige Geist wirkt an den Menschen. Er überführt und er zieht die Menschen zu Jesus, weil es der Geist des Vaters ist. Und jedes Mal, wenn du spürst in deinem Herzen, ich muss Jesus suchen und mehr an seinem Wort und ich will ihn näher kennenlernen, ist es immer ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist kein Werk von dir, es ist kein frommes religiöses Werk, was du dir selber irgendwo hervorbringst und rauspresst irgendwie, sondern öffne dein Herz dem Heiligen Geist, lass ihn wirken, es ist der Vater, der dich dazu zieht und lass dich einfach ziehen. Ein wunderschöner Vers im Hohelied, Kapitel 1, Vers 3 oder 4 steht dort. Könnte Vers 5 sein, aber jedenfalls einer der ersten Verse, da steht dort, zieh mich dir nach, lasst uns gemeinsam laufen. Und das ist ein Gebet, was ich oft zu Jesus bete, in meiner Zeit, wo ich einfach nur ruhig bin vor Jesus. Zieh mich dir nach, lasst uns gemeinsam laufen. Die Initiative kommt immer von ihm. Und wir reagieren darauf. So, das andere hatte ich schon erwähnt, in Johannes 16, Vers 8 ist es wieder das Werk des Heiligen Geistes, wo Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also das heißt, wenn der Heilige Geist kommt, überführt er uns von der Sünde. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, wenn uns die Augen aufgetan werden, die Verblendung Satans von unseren Herzensaugen verschwindet und wir die Wahrheit erkennen über uns selbst, über Gott und sein Erlösungswerk. Amen. So, und das ist das, was wir dringend brauchen, immer wieder neu, die überführende Kraft des Heiligen Geistes. Aber auch das kommt von Gott und wir dürfen dort reagieren. Oder wir müssen reagieren. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in eine Definition rein. Was ist denn eigentlich Buße und Umkehr? Im Griechischen steht dort das Wort Metanoia. Ob du das aufschreibst oder nicht, hast du einfach mal gehört. Wir müssen ja Griechisch lernen, wir reden ja in Deutsch weiter. Und Metanoia heißt einfach Sinnesänderung. In erster Linie eine Veränderung unseres Denkens. So, da denkst du, hat die Bibel sich vielleicht verschrieben hier mit der griechischen Auslegung. Vielleicht hat Jesus dort was ganz anderes gesagt. Nee. In Sprüche 23, Vers 7 steht geschrieben, so wie ein Mensch ist, er denkt, so ist er. Sprüche 23, 7, so wie ein Mensch denkt, so ist er auch. Das heißt, Veränderung in unseren ganzen Wesen beginnen mit unseren Gedanken. Und so wie du heute hier sitzt, ist ein Ergebnis deiner Gedanken. So dein ganzer Zustand, wie du bist im Moment, ist eine Folge deines Denkens. Und da braucht es eine Metanoia, eine Sinnesänderung. Und dort setzt Buße an. Und eine gute Definition von Umkehr und Buße ist, wenn du es mitschreiben willst, ich sage es mal langsam, Buße ist ein innerer Vorgang, der erstmal in unserem Inneren abläuft, eine Umwandlung des Sinnes mit dem Ergebnis des äußeren Umwendens. In Klammern Tat, um von nun an in eine neue Richtung zu gehen. Ich mag so ein bisschen Definitionen, da kann man schon, wer es nicht mag, okay. Aber ich finde es richtig gut. Ich sage es nochmal, Buße ist ein innerer Vorgang, etwas, was in uns abläuft, eine Umwandlung, Veränderung unseres Denkens, Metanoia. Und damit beginnt es, aber es braucht auch den zweiten Schritt. Sonst ist es keine biblische Buße. Nämlich diese Sinnesänderung mit dem Ergebnis des äußeren Umwendens, in Klammern Tat, um von nun an in eine neue Richtung zu gehen. Es beginnt innen, in unserem Denken, in unserem Herzen. Und hat dann eine veränderte Handlung. Also unsere Taten ändern sich dann. Wenn du denkst, okay, ein Christ muss sich jetzt so und so benehmen und das, so jetzt mache ich das. Du übst eine Tat aus. Aber in deinem Herzen, in deinem Denken hat sich überhaupt nichts verändert. Dann wirst du noch in kurzer Zeit wirst du wieder an die alten Muster zurückfallen. Gott fängt immer in unserem Herzen, in unserem Denken an, uns zu verändern. Und das hat zwangsläufig veränderte Taten zur Folge. Gott arbeitet immer von innen nach außen. So, und wir sehen das so deutlich in dem Beispiel, das Jesus uns gegeben hat von dem verlorenen Sohn, wie dieser verlorene Sohn in diesem Gleichnis aus Lukas 15 genau diese zwei Schritte durchläuft. Und so sehen wir, ich nehme nur die zwei Punkte raus, die das verdeutlichen, was ich gerade gesagt habe. Und hier steht in Lukas 15, Vers 18, er spricht zu sich selber, also er macht sich neue Gedanken. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das heißt, er spricht zu sich selbst. Er kommt zur Besinnung, sagt man so schön. Und es gibt Punkte in unserem Leben, da bringt der Herr uns zu einem Punkt, nicht unbedingt, wo man mit den Schweinen hier die Schoten essen, hier, wie er es gemacht hat, sondern der Herr will uns schon vorher diese Besinnung schenken, wo wir einfach anfangen, jetzt in unserem Herzen überführt sind, jetzt bin ich auch nach Sackgasse geraten. Also so kann es nicht weitergehen. Ich will mich aufmachen, dann sprichst du zu dir selbst, ich oder wie dieser verlorene Sohn, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. So, das ist dieses Veränderte in seinem Herzen. Es geschah dort eine Umkehr. Denn was hat er vorher gemacht? Ich will, Vater, teile mir das Erbe aus und ich will weg von dir. Und er hat es durchgeprasst mit den Huren, mit den Säufern und überall, die haben ihn ausgenutzt, bis nichts mehr da war. Da hat er anders gedacht. Vater, gib mir mein Geld. Ich will weg von dir, die Freiheit genießen. Aber dann kam er zur Besinnung. Und im Vers 20 steht, und aus diesem zu sich selber sprechen, aus dieser Besinnung, machte er sich dann auch auf. Das heißt, er hat es nicht bei diesem Denken belassen. Eine Buße, die nur in unserem Denken abläuft, ja, das ist jetzt nicht in Ordnung, ich muss doch mal umkehren und das muss ich verändern. Wenn es nicht zu einer Tat kommt, ist es keine echte Buße. Weil der zweite Schritt dann fehlt. Und dieser verlorene Sohn kann man immer wieder als Beispiel nehmen, oder als Orientierung für uns oder Vorbild. Und Vers 20 steht hier, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Das, was er sich vorgenommen hat, hat er dann auch praktisch ausgeführt. Es war nicht nur in seiner Vorstellungskraft geblieben, sondern es wurde zur Tat. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Er lief vielem um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. So siehst du den Charakter des Vaters, wie Gott ist. Ja? Wenn jemand in Demut so zu ihm kommt, dem vergibt er sofort und er gibt ihm einen neuen Stand als sein Sohn. Und er behandelt ihn so, als ob diese Sünden, die er begangen hat, gar nicht existiert hätten. So ist Gott. Wenn wir in Demut und in dieser Art und Weise zu ihm kommen und sagen: Gott, ich habe gesündigt vor dem Himmel und, also Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, vergib mir, nimmt der Vater dich an. Das sagt das Wort Gottes: Wo ist ein Gott so wie du, der die Sünden vergibt und uns reinigt und unsere Sünden ins äußerste Meer wirft, wo keiner mehr dran denkt? So wirkt Gott mit uns. Ja? Er wäscht uns rein, wirft diese Sünden ins äußerste Meer und zieht uns die neuen Festkleider an. Und das ist die Gerechtigkeit in Christus. Amen. So ist jeder Mensch ohne Christus ist auf dem breiten Weg, wie Jesus das beschreibt, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Jeder Mensch ohne Christus ist auf dem Weg, den Jesus den Breiten nennt, in die ewige Verdammnis. Und dann hat Jesus aber einen Ausweg geschaffen und den nennt er den schmalen Weg und die enge Pforte. Und der führt zum Licht in Gottes Königreich. Und nur durch Umkehr und Glaube kommen wir auf diesen neuen Weg. Und Gott gibt jedem Menschen Raum zu dieser Buße, weil Gott möchte ja nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Weil Gott hat seinen Sohn ja gegeben, weil er jeden Menschen liebt. Die ganze Welt. Gott liebt auch den schlimmsten Sünder, weil er weiß, dass er versklavt ist von Satan und seinen Dämonen. Gott liebt Satan nicht, liebt auch die Dämonen nicht, aber er liebt die Menschen, die von diesen Mächten gequält und versklavt und missbraucht werden. So. Und deswegen gibt er dem Menschen Raum zur Buße, die zum Leben führt. Aber jeder Mensch hat die freie Entscheidung, darauf zu reagieren. Aber Gott ist für jeden Menschen so wie dieser Vater hier, der, wenn dieser Mensch umkehrt, dann nimmt er ihn an, hat Erbarmen und setzt ihn wieder ein als Sohn, also in seine Familie und gibt ihm die Gerechtigkeit in Christus. So, das steht in Apostelgeschichte 11, Vers 18. Und das kann man auch über Leuten beten, die machen wir oft, die noch nicht zu Jesus gehören oder die Jesus ablehnen, wie auch immer. Aber dann kann man das über ihnen ausbeten, dass Gott ihnen Raum zur Buße gibt, die zum Leben führt. Wie immer er das macht. Apostelgeschichte 11, Vers 18. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen: So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Das war in der Begebenheit mit Cornelius. Also Gott gibt Buße oder gibt Raum der Buße zum Leben. Gut, jetzt gehen wir nochmal ins Detail jetzt rein. Weil in dieser Grundlagenlehre von Hebräer 6, Vers 1 bis 3 steht geschrieben, die Buße oder Umkehr von den toten Werken. Macht Paulus noch ganz präzise. Er sagt, kehrt um, tut Buße von den toten Werken. Da sagst du, was ist denn das jetzt schon wieder? Was? Tote Werke, habe ich in meinem Leben tote Werke? Was ist das? Und darüber wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Weil es bedeutet Buße von den toten Werken. Nicht einfach bloß Buße, Umkehr, sondern von den toten Werken. So, und dazu habe ich mal was hier vorbereitet, dass wir auch dieses Gerät mal einsetzen. So, seht ihr hier drüben auch was? Bei euch geht's auch. Ja. So, warum nennt Paulus das tote Werke? Und der Ausgangsvers dazu ist Epheser 2, Vers 1 bis 3. Dort schreibt Paulus auch ihr oder euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der jetzt in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Hier sagt Paulus euch, die ihr tot wart. Das heißt, jeder Mensch ohne Christus war tot in den Augen Gottes, obwohl er in seiner physischen Sache ist der Mensch lebendig. Aber in Gottes Augen ist jeder Mensch ohne Christus tot. Deswegen tote Werke. Und wodurch oder warum waren wir tot? Durch Übertretung und unsere Sünden waren wir von Gott getrennt. Und wir haben gelebt nach dem Lauf dieser Welt. Wir haben gelebt, man nennt das wie im Zeitgeist, unter dem Geist dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Das ist Satan. Deswegen hast du auch eine Stelle, dass Satan die Medien beherrscht. Die Medien gehen ja über Wellen und so weiter, über den Äther in der Atmosphäre. Und über diesen Luftbereich herrscht Satan. Deswegen hat er die Medien auch unter seiner Kontrolle zum Großteil. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, Ungehorsam, Übertretung, Sünden machen uns in den Augen Gottes tot. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie die anderen. Das war für alle von uns der Ausgangszustand. Und so ist in Gottes Augen alles, was wir getan haben ohne Christus und manches, was wir tun in Christus, wenn wir nicht Buße tun, ist in Gottes Augen ein totes Werk. So, und diese toten Werke, die kannst du aufgliedern in zwei Kategorien. Erstens die Werke des Fleisches, so ähnlich wie es hier steht. Und wenn die Bibel von Fleisch spricht, dann meint sie immer unsere gefallene menschliche Natur und alles, was dort dazugehört und was wir aus dieser gefallenen menschlichen Natur heraus denken, was wir sprechen und was wir tun. Das ist ein totes Werk des Fleisches und hat den Zorn Gottes oder zieht den Zorn Gottes auf sich, wie es hier im Vers 3 geschrieben steht. So, und dann habe ich das mal aufgelistet. Hier mit den, könnt ihr euch abschreiben, die Bibelstellen. Galater 5, das ist so die klassische Stelle von Paulus, die über die Werke des Fleisches spricht. Die lese ich mal vor und die anderen könnt ihr euch notieren. Galater 5, Vers 19 bis 21. Und hier sagt Paulus: Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit und Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich auch zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. So, und dass es tatsächlich so ist, steht dann auch in der Offenbarung 21, 8, 22, 14, 15, dass die solche Dinge tun, die hier geschrieben stehen, nicht in das himmlische Jerusalem hinein dürfen. Das sind alles Dinge, wie ich am Sonntag jetzt ein Stück erklärt habe, mal ziemlich ausführlich vom Sündenfall her. Ich will bloß mal einen kleinen Einschub geben, wie Satan als Schlange dort in seiner List die Eva verführt hat und wie es ihm gelungen ist, sie zuerst mit Unsicherheit, dann mit Minderwertigkeit zu Stolz und Rebellion zu führen, was dann Ablehnung, Furcht, Selbstschutz und Scham zur Folge hatte. So, da kann ich jetzt nicht näher drüber eingehen, das brauche ich für eine ganze Stunde dazu. Es ist aber so wichtig, das zu wissen, weil das noch tief in uns drin steckt. Unsicherheit, Minderwertigkeit, Furcht geben Satan Raum in unserem Leben. Und wenn wir diese emotionalen Dinge, wenn wir diese Dinge in unserem Herzen noch haben, dann müssen wir unser Inneres füllen mit etwas Gutem. Der eine greift zur Flasche, der nächste geht in den Kühlschrank. Ne, steht hier, Trunkelage, Sauferei, Fresserei und so weiter. Das Werke, das Fleisch reagiert, es spürt einen Mangel in sich und muss es mit etwas anderem füllen. Und dann kommt Satan mit seinen Angeboten. Und sagt, geh, mach das, 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 das. Und das ist diese ganze Auflistung hier von Galater 5, 19, 21. Weil sei es Alkoholmissbrauch, sei es ganze sexuelle Unreinheit, sei es Fresssucht oder Magersucht, das sind bloß Blätter an einem Baum. Die Wurzel liegt immer ganz tief unten drin. Bei Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, Ablehnung, Furcht, Selbstschutz und Scham. Du kannst fast alles auf diese Dinge zurückführen. Und die gute Botschaft ist, dass durch echte Buße und Glauben an den Messias, Jesus, Gott in unserem Herzen all diesen Mangel durch seine Liebe ausfüllt. Amen. Deswegen ist die Antwort, muss mal kurz einzuschieben, wenn wir von den Werken des Fleisches sprechen, die gibt uns Paulus hier im Vers 16, bevor er die Werke des Fleisches auflistet, sagt er, ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Gottes Antwort auf unseren inneren Mangel, auf die Dinge, die uns fehlen, wo wir sie ausgleichen mit den Dingen, wie wir vorher gelebt haben, bevor wir zu Christus kamen. Gottes Antwort ist, wandelt im Geist. Nicht, du das nicht mehr, du das nicht mehr, du das nicht mehr, du das nicht mehr, weil die innere Sehnsucht, das Innere, und man kann sich mit so vielen Dingen innerlich füllen und zufriedenstellen, was in unserer westlichen Welt gibt es ja viele Möglichkeiten. Wenn es nicht die Liebe Gottes ist, ist es unser Götze. Und Götzendienst war die Sünde im alten Volk Israel. Gott hätte den Tempel nicht zerstört, hätte Israel nicht vertrieben, wenn sie Tatsünden gemacht haben oder irgendwelche Sachen auch untereinander. Nee. Die Hauptsünde, warum Gott Israel richten musste, war Götzendienst. Und das Hauptproblem bei Christen ist Götzendienst. Dasselbe. Das heißt, und wenn wir selbst Götzen sind, um es selbst gut zu tun, um diesen inneren Mangel auszufüllen, aber ich will in diesem Thema jetzt, wir müssen eigentlich hier dranbleiben. Nur das eine, Vers 16, Galater 5, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was macht der Geist? Römer 5, 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn du spürst, ich habe ein Problem mit eins dieser Auflistungen, es gibt auch so eine das Lebensaufarbeitung, wo man so ein Beichtspiegel, nennt sich das so altdeutsch, wo man eine Sündenauflistung hat, über die man erkennt, was mein Leben nicht in Ordnung gewesen, wo muss ich noch Buße tun, was muss ich aufräumen. Das ist gut, wenn man das macht. Ja. Aber dann muss man sich täglich füllen lassen vom Heiligen Geist, von der Liebe des Vaters. Weil es ist nur die Liebe Gottes des Vaters, die den inneren Mangel füllt. Und wie ist es mit den kleinen Kindern hier? Ne? Du gehst doch jeden Tag zu deinem Papa mal, ne? Oder deiner Mama. Ne? Lässt dich von den Eltern, ne, mal umarmen und so, empfängst ihre Liebe. Und so sind wir genauso Kinder Gottes und wir haben das Vorrecht, durch das Blut von Jesus alle Zeit Zugang zu unserem Vater im Himmel. Wir sagen, hier sind wir. Ich habe echt jetzt mal Bedarf, Vater, füll mich mit deiner Liebe. Amen. Und das bedeutet Wandel im Geist. Dann bist du gestärkt und dann hast du gar kein Interesse mehr an diesen Dingen auf dieser Seite. Amen. So, und du hast aber auch gar keine Interessen mehr an den Dingen dieser Seite. Weil die religiösen Werke sind nicht nur unsere Sünden, unsere bewussten Übertretungen und unsere Schuld. Einschub, kannst aufschreiben. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Und dort hast du ganz klar von Gott erklärt, wie er diese Werke des Fleisches in 3 Kategorien aufteilt. Wir sind nachher beim Grundlagenkurs und machen es ganz, ganz gründlich. Ja. Und Gott sagt im 2. Mose 34, unsere toten Werke bestehen aus unseren Sünden. Es gibt die hebräischen Worte, habe ich schon mal in der Gemeinde erklärt, ne? Aber ich belasse jetzt beim Deutschen. Es gibt Sünde, das sind all unsere Tatsünden, all unsere bewussten und unbewussten Tatsünden, die wir tun. Durch etwas tun oder nicht tun. Ne? Denn selbst Paulus sagt, wenn einer weiß, etwas Gutes zu tun und er tut es nicht, ist es Sünde. Also etwas tun oder nicht tun, etwas sprechen oder nicht sprechen, was wir sehen mit unseren Augen, was wir hören, selbst was wir träumen, Herr, reinige auch meine Träume, kannst du bitten. Das ist der Bereich Sünde. Dann kommt der zweite Bereich, das ist aber so, sind wie die Blätter, ja, des Baumes. So, dann kommen die Zweige und der Baum selbst, das ist schon eine krassere Ausführung und das nennt Gott bewusste Übertretung. Das heißt, Gott hat Gebote gegeben und wenn wir sie bewusst übertreten, ist es in seinen Augen eine schwerwiegende Sünde. Weil wir die Erkenntnis hatten, haben wir gesagt, nee, Gott, rede jetzt ja, nicht rein in mein Leben, ich mache jetzt, was ich will. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber ich mache jetzt, was ich will. Das ist eine bewusste Übertretung. Das ist das Zweite, da sind wir bei den Ästen und beim Baum. Und aber jetzt die Wurzel, wo alles herkommt, das nennt Gott Schuld. Und das ist im Deutschen nicht ganz so gut übersetzt. Im Englischen heißt das, oder im Lateinischen Iniquity. Und das bedeutet, das, was vom Garten Eden von Satan in Adam und Eva hinein implantiert wurde, weil sie dem Teufel gehorsam waren, nämlich diese Macht der Sünde, dieses Wesen der Sünde, was wir von unseren Vorfahren vererbt haben. Das ist, dass der Mensch ohne Christus gar nicht anders kann wie sündigen. Paulus nennt das den Leib der Sünde. Er sagt das in Römer 7. Wenn ich sündige, ich merke, ich will das Gute, kann es aber nicht, dann ist es die Sünde, die es in mir bewirkt. Das ist der dritte Bereich. So, und dann, das sind die Auflistungen, wo das nochmal genauer erklärt wird. Aber jetzt, tote Werke sind noch nicht nur die Werke des Fleisches, sondern tote Werke sind auch religiöse Gesetzeswerke. Und Galater 2,16 steht, dass kein Mensch durch Gesetzeswerke vor Gott gerecht werden kann. Weil es gibt ja auch so die sogenannten fromm religiösen Menschen, die spüren schon, es ist was nicht in mir, in meinem Leben ist was nicht in Ordnung. Irgendwo gibt es Gott und ich muss mit ihm ins Reine kommen. Irgendwie muss ich versuchen, wieder einen Frieden mit meinem Schöpfer herzustellen, aus diesem toten Zustand herauszukommen. Das Gewissen schlägt an. Und sie merken, dass in ihnen eine Sünde wohnt, eine Macht, die sie zur Sünde verleitet und die sie nicht stoppen können, die sie nicht unter Kontrolle bekommen. Und es häuft sich an, das Maß der Sünde und ihr Gewissen, es läutet ständig in Alarmglocken und die wollen das Gewissen beruhigen. Und dann greift man zu religiösen Ritualen. Zu Gesetzeswerken, etwas zu tun, um Gottes Gefallen zu bekommen. Das sind Bemühungen, welche nicht aus dem Heiligen Geist kommen, nicht aus Liebe und Glauben, aus der Gnade, sondern von einem schlechten Gewissen angestachelt, ein frommes Werk zu tun, um das innere schlechte Gewissen zu beruhigen und um damit zu beweisen, Gott, ich komme doch mit dir in Ordnung. Und das ist Religion. Und kurz gesagt, wo der Mensch versucht, aus eigener Anstrengung, und man kann sich dort echt reinsteigern, Gott zu gefallen, sein Wohlgefallen zu erlangen und das Gewissen zu beruhigen. Und das sind religiöse Gesetzeswerke, die genauso tote Werke sind in Gottes Augen. Und deswegen hat Satan so ein Interesse an Religion, weil er ist der Vater der Religion. Und die Hure Babylon ist die Mutter der Religion. Und die beiden haben viele Kinder gezeugt oder zur Welt gebracht. Nämlich jede Religion auf dieser Erde ist aus dieser Verbindung von Luzifer und der Hure Babylon entstanden. Und das gibt es auch im christlichen Bereich. Das sind in Gottes Augen tote Werke, weil Galater 2,16 durch Gesetzeswerke kann kein Mensch vor Gott gerecht werden. Die Gerechtigkeit, die Vergebung und die Gerechtigkeit wird dir aus Gnade geschenkt. Das kannst du dir nicht verdienen. Und was dich dort anstachelt, was die Menschen anstachelt, sind religiöse Geister. Und religiöse Geister haben mehr Menschen in die Hölle gebracht, als wie das Okkulte. Und Satan liebt es, auf dieser religiösen Harfe zu spielen und die Menschen anzustarren. Römer 3,23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit von dem lebendigen Gott, die er uns gegeben hat, verloren. Jeder Mensch, Römer 3,23, hat die Herrlichkeit Gottes, die ihm gegeben wurde, nämlich ins Ebenbild Gottes verwandelt, also geschaffen zu sein. Jeder Mensch hat diesen Stand verloren. Und man kann sich das durch Gesetzeswerke nicht erarbeiten, wieder zurückzukommen in den Garten. Es gibt nur einen Weg und der geht über Jesus. Und wir haben das, ich habe das am Sonntag schon mal angeschnitten, aus dieser Grundhaltung auch von Unsicherheit, Minderwertig, diesen ganzen Furcht und was damit zusammenhängt, entwickelt unsere Seele Mechanismen, die in uns am Arbeiten sind, um einen Ausgleich zu schaffen, um diese innere Leere zu füllen. Und das ist Vergleich. Man vergleicht sich miteinander. Versucht da bessere zu sein, Konkurrenzdenken. Eins aber, dann kommt Hass, Bitterkeit bis Mord. Und das sehen wir in dem ersten Geschwisterpaar, was sich auf dieser Erde befand, nämlich Abel und Kain. Und Kain ist der Erste, den Satan zu Religiosität verführt hat. Er brachte Werke dar. Im Schweiße seines Angesichts bebaute er seinen Ackerboden und er brachte die Ähren oder was er so geerntet hat und wollte sie Gott bringen, um sein Gewissen zu beruhigen, um diese Trennung zwischen Gott aufzuheben und sagen, hier Gott, ich habe so vieles geerntet und so gut und ich habe so straff gearbeitet, das gebe ich dir jetzt. Eigene Anstrengung wollte er durch eigene Gesetzeswerke die Kluft zwischen Gott und den Menschen, diesen toten Zustand, überwinden. Und Gott sah das Opfer von Kain nicht an, aber das Opfer von Abel, weil es im Glauben dargebracht wurde, achtete er wohl. Und so siehst du schon, wie damals, kurz nach dem Sündenfall, Religion begann und dann durch Nimrod, Semiramis und Tammuz von Babylon wurde das Ganze noch mit einer okkulten Komponente versorgt durch die Nephilim und so weiter. Und dann hast du das bis heute. Gut, dann kannst du sagen, schaust du vielleicht auf die katholische Kirche oder so, ne? Das sind die ganz frommen Religiösen in dieser Hinsicht, die tun so viel Gesetzeswerke, um vor Gott gerecht zu werden, mit Ave Maria beten, dass sie Himmelskönigin anbeten, ne? Und Vater unser Sohn so viel, Vater unser beten, als Beicht ablassen und so weiter. Da hast du wohl recht. Aber kann es nicht auch sein, dass wir noch diesen Hang zu religiösen Gesetzeswerken in uns haben? Ja, weil das tief in uns drinsteckt. Wenn das schon bei Kain und Abel begann, steckt es in jedem Menschen drin, dieses vor Gott etwas zu leisten, um ihm zu gefallen, beziehungsweise seine Gerechtigkeit zu verdienen. Wodurch kannst du Gott gefallen? Als Einschub. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da kannst du machen, was du willst, auch als Christ. Fromme Werke tun, richtige, gute Werke tun. Ohne Liebe, 1. Korinther 13, und ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6, können wir Gott nicht gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er existiert und denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. So kannst du Gott gefallen, durch Glauben erstens an seinen Charakter, wer er ist als Person und zweitens an seine Verheißung. Dreht es bitte nicht um. Gott ist ein Vater und er sucht persönlichen Kontakt zu seinen Kindern. Und Glaube ist immer in erster Linie Glaube von einem Kind oder Sohn, Tochter an den Vater. Beziehung. Und dann an seine Verheißung, die er ausgesprochen hat. Und wenn du dort kühn bist im Glauben, dann hast du Gottes Wohlgefallen. Aber nicht durch religiöse Gesetzeswerke. Ich nehme mal ein Beispiel raus, wie kann sich das bei uns auch aus geisterfüllten Christen, die so viel wissen, wie kann bei uns sich noch eine Auswirkung doch noch einschleichen eines frommen Gesetzeswerks. Und dann nehme ich mal das Beispiel Gebet. Gebet ist Kommunikation, Gespräch mit Gott. So, und da kann es auch bei uns zu einem toten Werk werden, das Gebet. Erstens, wenn wir das mal in diese Kategorie Werke des Fleisches einordnen, kann auch, wie kann dann Gebet zu einem toten Werk werden, indem wir einfach nicht beten? Gebetslosigkeit aufgrund von Passivität, Lauheit und Beschäftigtsein, dann ist es ein totes Werk. Also wir beten nicht. Wo Gott doch auffordert, ich fordere euch auf, als erstes tretet ein für die Obrigkeit, für alle Menschen. Na, betet für sie, dass sie Raum zur Buße bekommen. Betet für dieses Land, dass Frieden herrscht, damit das Evangelium ausgebreitet werden kann. So wäre ein totes Werk Gebetslosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite wäre es ein totes Werk, wenn wir Gebet als fromme Pflichtübung anschauen, um das Gewissen zu beruhigen. Ja, indem wir Gebet nehmen, zu Gott kommen, unsere Gebete abbeten und dann, ha, jetzt habe ich gebetet. Ne? Pflicht abgehakt, ich gehe ganz schnell in meinen Tagesablauf über. Früh schnell so ein Häkchen ran ans Gebet. Das ist ein totes Werk auf dieser Seite, religiöses. Pflicht, Übung, um Gewissen zu beruhigen. Nein, und was ist es, als was hat Gott Gebet geschaffen? Ganz kurz, es ist eine Kommunikation, es ist eine Beziehung, es ist ein Austausch zwischen Kind und Vater und Braut und Bräutigam. Und es sollte immer aus Liebe inspiriert sein. Oder dann von einer Not bewegt werden. Das ist ja auch Liebe. Ne? Wenn du jemanden in der Not siehst, da betest du. Gebet ist eine Beziehung, ist ein Kommunikationsaustausch zwischen Kind und Vater, Braut und Bräutigam. Und dann ist es ein Werk des Geistes und es hat Leben in sich. So, soweit dazu. Wie ist jetzt Gottes Antwort darauf, dass wir wegkommen von diesen toten Werken, weg von unseren Übertretungen, Sünden und Schuld, weg auch von diesen frommen religiösen Werken? Denn wenn Gott etwas als Tod einstuft oder einordnet und Sünde in seinen Augen, dann bringt es nur Tod hervor. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe oder Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Und so geht es auch in unserem Ausgangsvers von Epheser 2, Vers 1 bis 3, habe ich hier unten nochmal Vers 4 und 5 hingeschrieben, wo Paulus schon den Ausweg aufzeigt, wo soll es hingehen, wie hat Gott sich das so gedacht, dass das Leben in uns fließt. Und da steht Vers 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gottes Antwort ist Leben. Er bringt uns aus Gnade von diesem toten Zustand zum Leben in Christus. Und wie das so abläuft, das reden wir dann morgen darüber, aber dass wir schon mal da in diese Richtung schauen. Und es ist aus Gnade von Gott her geschehen. So hat Jesus unsere Sünden auf sich genommen. Er trug die Bestrafung dafür auch am Kreuz. Er hat es alles ertragen, alles erduldet. Und er bietet uns jetzt Vergebung und Gerechtigkeit. Amen. Wie bei diesem verlorenen Sohn. Jesus bietet uns als erstens vollkommene Vergebung durch sein Blut und zweitens einen gerechten Stand vor Gott, der so ist wie sein eigener Stand vor Gott. Jesus bietet uns seine eigene Gerechtigkeit an, die wir wieder als Gnade empfangen, die wir uns nicht verdienen können. Nur durch Glauben empfangen wir das. So, dann Hebräer 9, Vers 14 macht Jesus was Wunderbares. Er reinigt unser Gewissen von diesen toten Werken. Das ist ein super Vers. Hebräer 9, 14. Jesus, wenn du zu Jesus kommst, dann reinigt er dein Gewissen von diesen Sünden, die du begangen hast und von deinen religiösen Versuchen, Gott zu gefallen. Er reinigt dein Gewissen. Und Hebräer 4, Vers 10, er bringt dich zur Ruhe von den eigenen Werken. Er reinigt uns und er bringt uns zur Ruhe von den Anstrengungen aus uns selbst heraus, Gott zu gefallen. Und dann bringt er uns in seine Gemeinschaft, so wie Maria, die zu den Füßen von Jesus saß. Und er bringt uns als Rebe in den Weinstock. Das ist ein super Thema, da rede ich so gern drüber. Das ist so wichtig, was Jesus da mit uns tut, als Rebe im Weinstock. Lass den Geist der Gnade, den Heiligen Geist durch dich fließen. Bleib in ihm, sei demütig und glaube, dann bleibst du in Jesus. Und die Kraft kommt von ihm. Die Früchte lässt er automatisch wachsen. Du musst nur in ihm und seinem Wort bleiben. Und das sind die Verse, die mich immer wieder neu inspirieren und aufbauen. Die könnt ihr euch da mal dazu schreiben. Was Gott in uns tut, Kolosser 1, 27. Christus in uns ist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Gott setzt das Leben in uns hinein. Und dieser Christus durch den Heiligen Geist in uns ist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. 1. Korinther 1, 30, das ist eins meiner Lieblingsverse auch. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn, also durch Gott, sind wir in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Vers 31, damit, wie es geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott setzt dich in Jesus, du bist Teil seines Leibes und Jesus wurde von Gott für dich und mich gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Diese Dinge kannst du auch nicht aus dir selbst hervorbringen, sondern Christus wirkt es in dir. Er ist deine Gerechtigkeit, er ist deine Heiligung, deine Heiligkeit, er ist deine Weisheit und deine Erlösung. Und dann dieser ganze Abschnitt von Johannes 15, 1 bis 8, wo es um das Thema Weinstock, Rebe geht. Nochmal 1. Korinther 1, 30, 31, Kolosser 1, 27, Johannes 15, 1 bis 8. Und dann könnt ihr noch dazu schreiben, Philipper 2, 13, das ist auch so ein schöner Vers, wo drin steht, Gott aber ist es, der jetzt beides in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Amen. Wo ist da noch ein Gesetzeswerk? Gott wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. So. Rum, dass ich die Rückseite sehe. Man kann so klappen, ja. Ja. Super, danke. Dankeschön. So, jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz noch mal vier Schritte an. Wie sieht denn echte Buße aus, damit es kein totes Werk wird, damit auch die Buße kein totes Werk wird. So, und das ist der erste Punkt, Reue zum Leben. Also Buße hat etwas, immer etwas damit zu tun, dass wir Reue empfinden. Reue zum Leben. Und da steht 2. Korinther 7, Vers 9 bis 10. So, lese ich mal vor, 2. Korinther 7, Vers 9 und 10. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Und hier steht in Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis oder Reue bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Bekompliziert von Paulus, was er hier schreibt, aber er meint einfach nur, dass es auch eine Betrübnis, eine Reue, wo wir betrübt sind über unsere Sünden, dass es auch dort die Möglichkeit besteht, dass es ein totes Gesetzeswerk ist oder ein Werk des Geistes. Und da sagt er, eine gottgewollte Betrübnis über unsere Sünden, eine gottgewollte Reue wirkt Buße zum Heil. aber die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Wo ist hier der Unterschied? Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Auch ein Mensch ohne Christus kann betrübt sein über seine Sünden. Selbstverständlich. Es tut mir leid. Ne? Und man ist betrübt, weil man das und das gemacht hat. Den Menschen verletzt oder das und jenes. So, aber was macht man dann als nächstes? Man bedauert sich selbst. Eine Betrübnis über die eigene Sünde, die sich nur auf sich selbst fokussiert. Wie hätte ich das gerne machen? Mensch, warum ist mit mir das auch bloß passiert? Hätte ich nur alles, was sich auf uns selbst zentriert, ist ein totes Werk. Ein Bedauern und daraus kommen Unannehmlichkeiten in unserem Leben und man hat ein schlechtes Gewissen. Alles, was sich auf uns selbst zentriert, ist ein totes Werk. Aber wenn der Heilige Geist überführt und wir haben eine Reue, wir bereuen etwas in unseren Herzen, dann haben wir ein Sündenbewusstsein und wir empfinden, ganz wichtig, dass wir zuerst gegen Gott gesündigt haben, gegen seine heiligen, liebenvollen Gebote, gegen ihn selbst und dann gegen Menschen. Das ist ganz wichtig. Der Blick von echter Buße und Reue zum Heil ist nicht auf uns selbst gerichtet, wo wir uns selbst so leid tun, dass wir so daneben lagen, sondern der Blick ist auf Gott. Unser Sündenbewusstsein, unsere Reue bewirkt, dass wir auf Gott schauen und wir erkennen, Gott, wir haben gegen dich gesündigt. Was ich hier getan oder nicht getan habe, was ich hier gesprochen habe oder wo ich unterlassen habe zu sprechen oder was ich den Menschen angetan habe, wo ich sie verletzt habe, ich habe dich verletzt zuerst und dann den Menschen. Das ist Buße, die zum Heil führt, weil sie vom Heiligen Geist gewirkt ist. Der Heilige Geist lenkt unseren Blick von unserer Sünde, wenn er uns überführt, zu Gott, der heilig ist, der so liebevoll ist, der alles für uns gegeben hat und durch unsere Sünde, bewusste Gesetzesübertretung und Schuld und toten Werke, auch religiöse, haben wir ihn betrübt. Das haben wir vorhin, wer aufmerksam zugehört hat, hat es mit rausgehört in Lukas 15, 21. Beschreibt uns das Jesus selbst, wie das ausschaut, diese Buße zum Heil im Gleichnis von diesem verlorenen Sohn. Er sagt im Vers 21, der Sohn aber sprach zum Vater, als er vor ihm stand, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Jesus gibt uns hier einen Weg, ein Vorbild, wie echte Buße ausschaut. Da steckt so viel drin in diesem Gleichnis, in diesem Vers 21. Wenn du Buße tust von deinen Sünden, dann denk immer dran, es hat zuerst das Herz eines liebevollen Gottes verletzt. All unsere Tatsünden, bewussten Übertretungen und Schuld, die wir so mitgekriegt haben, das Wesen der Sünde, all diese Dinge verletzen zuerst Gott und dann den Menschen. Und diesen Blick brauchen wir, damit Buße zu einem geistigen, lebendigen Werk wird, was Frucht und Freiheit hervorbringt. Weil die Reue währt nur einen Augenblick, eine vom Geist gewirkte Reue währt einen Augenblick, wo wir manchmal auch Tränen empfinden, wo wir einen Schmerz empfinden. Aber dann, wenn wir Vergebung von diesem Vater empfangen haben, bewirkt das Freiheit und Freude. Amen. Und das andere, da denken wir ständig über das Ereignis nach, oh, das tut mir leid. Und du kommst da nicht raus, weil Satan dich versklavt in Selbstverdammnis. Das nennt Paulus die Reue der Welt, so wie die Welt es draußen tut. Die bringt den Tod, sagt Paulus. Aber die Reue, die zum Leben führt, wie dieser verlorene Sohn, die bringt Leben. Amen. Ich kann kann mich noch entsinnen, wie Anne Mendes das mal gesehen hat. Die war am Himmel und hat den Vater gesehen, als ein Stück aus seinem Herzen. Und dann hat sie in einem Ausschnitt, in einer Vision gesehen, wie auf der Erde sich zwei Menschen aber heftig bekriegt haben mit Worten. Zwei Freunde oder Ehepaar, ich weiß nicht, es ging dort heftig zur Sache. Und dann hat sie gesehen, wie jedes dieser Worte wie ein messerscharfe Schneide eine Wunde in das Herz des Vaters geschnitten hat. Und die scharfen Worte, die da gesprochen wurden, haben das Herz des Vaters verletzt. Und die Menschen auf der Erde haben das nicht mitgekriegt. Aber er hat uns ja geschaffen. Und wenn es waren nur Christen gewesen, ne? Und es sind seine Kinder. Und das heißt, wenn wir so miteinander umgehen, dann verletzt es ihn zuerst und dann erst den Nächsten. Das ist das, was Jesus uns hier mit dem verlorenen Sohn rüberreichen und erklären wollte. Und einer, der das schon im Alten Bund so begriffen hat, das war David. David war so vom Geist erfüllt, der hatte dieselbe geistliche Sicht. Psalm 51, Vers 6. Und dort betet David, nachdem er mit Bathseba diesen Ehebruch begangen hat, betet er nicht: Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir, dass ich schuldig wurde an diesem Ehemann von ihr, den ich dann auch noch umbringen lassen habe von den Philistern, dass ich schuldig geworden bin an ihr und ihren Ehemann, sondern er betet hier im Vers 6. Ich nehme den Vers 5 schon rein. Psalm 51, Vers 5 und 6. Denn ich erkenne meine Übertretungen. Dieser Ehebruch mit Bathseba war eine bewusste Übertretung des Gebotes Gottes. Weil David war ein heiliger Mann, war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er kannte die Gebote. Ne? Du sollst nicht ehebrechen. Und er hat es auch bewusst übertreten, obwohl sein Gewissen angeschlagen hat, und er hat es trotzdem getan. Und steht hier dann: Denn ich erkenne meine Übertretung, meine Sünde ist allzeit vor mir. Und dann Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, Gott, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Versteht ihr? Er hatte diese Überführung des Geistes, er hatte dieses Sündenbewusstsein, diese Last seiner Sünde drückt ihn zu Boden. Es schafft ihm Reue, hat sich auch geweint darüber. Aber dann sagt er: Gott, meine Übertretungen sind vor mir, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Unsere Sünde bewirkt immer zuerst, dass wir die Ehre Gottes verletzen, ihn betrüben und in zweiter Hinsicht Verletzung oder Sünde Menschen gegenüber. So wichtig, diesen Punkt mit im Blick zu haben. Zweitens passt schon mit in den ersten Punkt mit rein, dass man dann auch dass in die Tränen kommen, dass in das emotional so mitnimmt, was man jetzt getan hat. Wenn echte Überführung des Geistes kommt, bleibt kein Auge trocken. Amen. Und ich fand es so gut jetzt, was ich weitergeleitet habe von diesem Bruder, der den getroffen hat, wo Gott ihm gezeigt hat, wie die kommende Erweckung aussieht, wo Menschen auf der Straße, auf dem Arbeitsplatz, in den Verkehrsmitteln plötzlich, wenn ein Christ in ihre Nähe kommt, zu Boden fallen und in Tränen ausbrechen, ihre Sünden bekennen. Ja? Emotionale Reaktion. Und das muss auch zuerst beim Volk Gottes beginnen und dann geht es draußen weiter. Gott möchte eine saubere Braut für seinen Sohn. Hebräer 2, 1 bis 3 kann man mit dazu schreiben, hier kriege ich jetzt nicht ganz so hin. Hebräer 2, 1 bis 3, dort geht es darum, dass wir die Errettung, die wir an Christus erhalten haben, die den Vater und Jesus alles gekostet hat, dass wir sie nicht gering achten. Und als Beispiel wird später im Hebräerbrief aufgeführt, der Esau, der unter heftigen emotionalen Reaktionen, unter Tränen Raum zur Buße suchte, aber er hat sie nicht erlangt, weil er diesen Segen gering geachtet hat und hat ihn eingetauscht für eine Schüssel Linsensuppe. Auch Judas hat auch bitterlich geweint, nachdem er Jesus verraten hat, aber für ihn war auch kein Raum zur Buße mehr da. Aber für uns, die wir das wertschätzen, was Gott getan hat in Christus, wenn wir das wert achten, ist immer Raum zur Buße. Das drittens wäre jetzt Umdenken. Umdenken, dieses Wort Metanoia. Und überdenke doch einfach mal deine Motive, deine Worte und Taten, so wie Gott sie sieht. Die Reue zum Leben, haben wir hier gesagt, zuerst sündigen wir gegen Gott, dann gegenüber den Menschen. Und in dieser ähnlichen Richtung muss auch das Umdenken ablaufen, dass du Gott mal bittest, Gott, zeige mir auf, bete ich auch oft, zeige mir mal auf, wie du mich siehst. Wir haben manchmal so nach jederlei Hinsicht verschobene Ansichten von uns selbst. Gott, richte mir mal meinen Blick geradeaus und zeige mir mal bitte, wie du mich siehst. Dieses Überdenken meiner Motive und Worte, so wie Gott sie sieht. Und hier bei diesem Punkt ist es auch ganz wichtig, dass wir uns nicht mit Menschen vergleichen. Oft, ich habe das schon so oft gehört, ja, aber der und der macht genau dasselbe, aber der und der hat das auch gesagt und der, ne, der und der Prediger hat das gesagt, da kann ich das auch machen oder der und der Bruder macht das auch so oder die und die Schwester, da kann ich das auch so tun. Das sagen dir Christen, das sagen dir auch Leute bei der Straßenevangelisation. Die sagen, mein Nachbar ist Christ, guck mal an, wie der lebt, wie der mit mir umgeht, wie der seine Frau behandelt oder so ein netter, freundlicher Typ ist es auch nicht. Ja? Und wenn der so ist und der will in den Himmel kommen und ich bin aber viel besser wie er, dann muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Also, die Menschen in der Welt vergleichen einander. Die beobachten uns und checken ab, vergleichen sich mit Christen und sagen, oh, ich bin doch viel besser. Also wenn der jeden Sonntag in den Gottesdienst geht und dann wird er in den Himmel kommen, komme ich auch dahin. Das lassen wir außen vor. Aber unter Christen ist genauso das Vergleichen. Ja? Der gestattet sich noch das, der hat das gesagt, das ist erlaubt. Nee, wir müssen von diesem Denken wegkommen bei echter Buße und Umkehr. Das Umdenken bedeutet kein Vergleich mit Menschen. Kein Vergleich mit Menschen. Weil jeder Mensch, auch jeder Christ, kann Fehler machen. Und wir sollten uns am Wort Gottes orientieren. Und wir sollten uns womit vergleichen? Mit Jesus. Denn was hatte ich am Anfang gesagt? Dass Gottes Ziel mit uns, seine Vision ist, dass wir an das Bild von Jesus umgestaltet werden. Also sollten wir uns mit Jesus abgleichen, wie er ist, um in sein Bild hinzuwachsen. Er ist unser Vorbild, er ist unser Maßstab und kein Mensch. Natürlich gibt es Vorbilder, das ist auch in Ordnung, wie Paulus sagt, hab mich als Vorbild und so weiter. Aber dieses Umdenken bedeutet, Vergleich mit Jesus, ihn bitten, zeig mir auf, wie du mich siehst und nicht mit Menschen. Das kann nämlich grundsätzlich auch schief gehen, gerade bei dieser Flut von falscher Gnadenlehre, die wir heute haben, kann es Menschen in die ewige Verdammnis führen, die immer mehr Sünden tolerieren und erlauben und sagen, wenn du das tust, das, wie hat einer mal gesagt, Gott hat immer gute Laune. So ein Quatsch, ne? Und Gott hat immer gute Laune und dein Verhalten hat keine Auswirkung auf deine Beziehung zu Gott. Das gab es bei den ersten Christen schon, bei den Nikolaiten, den Gnostikern und bei denen, die der Lehre Biljams folgten. steht also in der Offenbarung da drin. Und das haben wir heute in Größenordnung. Jesus ist unser Vorbild. Amen. So, und der vierte Punkt, das ist Willenskraft. Man muss schon auch ein Stück dann seine Willenskraft einsetzen, weil Passivität ein Werk des Fleisches ist und ein Werkzeug des Teufels, um uns in Bindung zu halten. Das heißt, wenn man seine Taten und Motive und seine ganze Handlung, wenn man das überdacht hat, Jesus als Beispiel, dann muss man auch die Willenskraft einsetzen, um auch Taten folgen zu lassen. Und das kann dann noch dazu schreiben, Lukas 3, Vers 8. Lukas 3, Vers 8. Und da sagt Johannes zu den Leuten, die zu ihm zur Taufe kommen, der Taufe zur Buße, bringt der Buße würdige Frucht. Und das ist durch Willenskraft. Also ich entscheide mich dann, in eine entgegengesetzte Richtung zu gehen und durch die Gnade Gottes dort zu bleiben. Da Buße würdige Frucht. Ich kann dann nicht wieder in die alten Muster zurück. Und abschließend noch Epheser 4, 21 bis 24. Epheser 4, 21 bis 24, das zitiere ich jetzt bloß aus dem Gedächtnis. Dort ist auch ein Grundpfeiler der Lehre der Apostel, die sie den Neubekehrten, nachdem sie die Grundlagen gelegt haben, immer wieder gelehrt haben. Weil das Buße und Umkehr und Glaube an Jesus, was wir an den Messias, das ist keine einmalige Sache, nur bei der Bekehrung, wie uns heutzutage mancher beibringen will, dann muss nur bei der Bekehrung Buße tun und Sünden bekennen, dann nie wieder. Das steht nirgendwo im Wort Gottes, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, weil der Heilige Geist immer tiefer geht. Ja? Wie lange sind wir schon am Herrn? Und es gibt immer wieder neue Dinge, wo der Heilige Geist den Finger drauf legt. Der Punkt, der Punkt. So. Ne? Aber erst so liebevoll. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir schon durch sind. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Und die Braut von Jesus, laut Offenbarung 7, 14, wäscht sich im Blut Jesu und bleibt in diesem Veränderungsprozess des Geistes, damit wir an das Bild Jesu umgestaltet werden. Sonst wären wir ja wie Henoch, ja? Da wurde dann mit 365 Jahren dann entrückt. Man fand ihn nicht mehr, weil er Gott so ähnlich war. Aber ich glaube nicht, dass wir 365 Jahre auf dieser Erde zubringen werden, weil Jesus kommt wesentlich früher zurück. Amen. So, und dann lasst ihn durch den Heiligen Geist sein Wort an unseren Herzen arbeiten. Aber Epheser 4, 21, 24, dort ist dieser ganze Prozess von Paulus nochmal beschrieben. Und das findest du oft in seinen Briefen, wo er uns auffordert, das Alte abzulegen, alles, was aus dem alten Wesen, der alten Natur noch vorhanden ist, ans Kreuz bringen und den neuen Menschen in Christus anziehen. Amen. Und das ist die gute Botschaft, das geht so lange, bis Jesus kommt. Amen. So, seid ermutigt in diesen Dingen. Aber wie gesagt, es ist schon ein straffes Programm gewesen, aber damit habt ihr das Werkzeug in der Hand, um tief reinzugehen und selber zu Hause dann nochmal die Schriftstellen durchzugehen mit dem Heiligen Geist, dass er euch dann die entsprechenden Punkte aufzeigt. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist gut, du hast uns deinen Sohn gegeben, du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns deinen Geist gegeben, du hast uns Erlösung gegeben, Freiheit, Herr, und du hast uns auch die Gnade zur Buße gegeben. Und du hast uns Raum zur Umkehr gegeben. Und Und Vater, wir beten, Herr, dass durch deine Gnade unsere Herzen richtig weich werden, Herr. Dass wir alle Zeit in Demut vor dir stehen und auf dein Wirken deines Geistes reagieren. Und danke, dass du uns alle berufen hast, in das Bild deines Sohnes umgestaltet zu werden. Danke, dass du uns jetzt schon so siehst. Und danke, dass du alle Zeit am Wirken bist. Und ich bete, Jesus, dass diese Worte in unserem Herzen bewahrt bleiben, dass sie bedeckt sind durch dein Blut, dass Satan sie nicht stehlen kann, sondern dass diese Worte weiterwirken, dass sie Frucht bringen in unserem Leben, dass wir in eine echte Buße kommen, die zum Leben führt. Und in dieser Grundhaltung auch bleiben. Und dafür danken wir dir. Amen. Gut, okay, dann seid gesegnet und treffen uns dann morgen wieder.